SRF 2 Kultur.
Er polterte, provozierte, legte sich mit den Mächtigen an. Niklaus Meyenberg war ein Typus Intellektueller, wie es ihn heute vielleicht nicht mehr gibt. Seine Texte waren laut und wühlten auf, seine Analysen häufig unbequem. Übermorgen Sonntag jährt sich zum 20. Mal der Todestag von Niklaus Meyenberg. Der Journalist, Schriftsteller und Historiker ist bis heute eine prägende Figur für die Schweiz geblieben. Die öffentliche Meinungsbildung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat er maßgeblich mitgeprägt. Was bleibt von Niklaus Meyenberg? Diese Frage haben wir 20 Jahre nach seinem Tod einer Reihe von Personen gestellt, unter anderem Urs Paul Engeler. Der langjährige Weltwoche-Redaktor kannte Meyenberg persönlich. Er betreute dessen Texte bei der Weltwoche, als Meyenberg beim Tagi Schreibverbot hatte.
Also ich bin Niklaus Meyenberg mehrmals persönlich begegnet in meinem Leben. Als junger Weltwoche-Redaktor musste ich einen Teil seiner Serie «Welt aus Wille und Wahn» ins Blatt rücken. Er hat mich da zusammengestaucht, dass ich eineinhalb Sätze aus diesen endlosen Manuskripten herausgestrichen habe, weil es gerade umbruchtechnisch ging, aber hat sich dann wieder beruhigt. Wenn er seine Recherchen im Bundesarchiv getätigt hat, haben wir uns jeweils im De la Casa zu ein, zwei Bieren getroffen. Erstaunlicherweise wollte er immer ins De la Casa, die bürgerlichste aller Beizen in Bern. Und später hat er mich dann noch, als es schon nicht mehr so gut stand um ihn, hat er mich dann noch zwei, dreimal angerufen. Es ging da auch um Golfkrieg I. Was könnte ich da etwas bewirken? Und zwei, drei Monate vor seinem Tod hat er mir noch einen Brief geschrieben, den ich nicht beantworten konnte, weil mir nicht klar war, was er eigentlich mit diesem Schreiben wollte. Ja, das hat mir noch so ein schlechtes Gewissen, eigentlich bis heute hat sich da ein schlechtes Gewissen bei mir etwas erhalten, weil ich nicht reagiert habe auf diesen Brief und er dann nachher, wie ich in Barcelona in den Ferien gelesen habe, gestorben ist. Als Journalist hat er eine große Bedeutung. Er hat die unerbittliche, detailversessene Recherche, die fast fanatische Wahrheitssuche hat er wiederbelebt. Er hat auch die Formen Reportage und Porträt neu belebt in einer Zeit, wo eher der klinisch saubere, scheinbar objektive Journalismus gelehrt wurde. Und ja, dann hatte er schon auch den Mut, die Grenzen der damaligen Political Correctness, das war einfach der bürgerliche Konsens, den einfach zu stören. Er wollte Wirkung erzielen, aber politisch hat er nichts erreicht, glaube ich. Und das war schon eine gewisse Tragik auch, weil er wollte nicht einfach der elegante, bewunderte Schriftsteller sein. Er wollte politische Wirkung erzielen. Er hat sehr gut geschrieben. Er hat Themen etwas aufgemischt. Er hat vielleicht einige Köpfe durchlüftet. Aber ich glaube nicht, dass er die Gesellschaft völlig verändert hat. Er hat auch die SP nicht erreicht, er hat die Grünen nicht erreicht. Letztlich war er halt ein elegant schreibender Intellektueller.
Politisch habe Niklaus Meyenberg wenig erreicht, sagt der ehemalige Weltwoche-Redaktor Urs Paul Engeler. Wie schätzt das eine Politikerin ein, eine, die sich von der Poch-Aktivistin zur mehrheitsfähigen SP-Ständerätin gewandelt hat? Wir haben bei der Basler Politikerin Anita Fetz gefragt, wie hat sie Meyenberg wahrgenommen?
Meyenberg habe ich auf einem Podium kennengelernt. Das war etwa 1988, kurz nachdem sein Buch «Die Welt als Wille und Wahn» erschienen ist. Und da habe ich ihn als absolut wortgewaltiger, engagierter Podiumsteilnehmer erlebt. Damals war Meyenberg eigentlich die kritische Stimme in der Schweiz. Das war die Schweiz des Kalten Krieges. Das war die Schweiz des Filzes zwischen Wirtschaft und Politik. Und es gab nicht viele, die derart gut recherchiert haben und das Ganze auch noch so stilvoll und sprachlich gekonnt ausgedrückt haben. Die Figur Meyenberg heute ist aus historischer Perspektive immer noch ganz wichtig, aber ich glaube kaum, dass eine solche Figur heute noch möglich wäre. Nicht zuletzt auch, weil mit den sozialen Medien eigentlich jeder und jede sich da überall zu Wort melden kann und wir vor lauter Informationen eigentlich fast zugedeckt sind. Und war wirklich ein Juwel damals.
Sagt Ständerätin Anita Fetz. Ein Juwel sei er gewesen, hat es Beständerätin Anita Fetz über Niklaus Meinberg gesagt. Eine, die den Journalisten und Historiker auch kritisch betrachtet, ist Marie-Josée Kuhn, heute Chefredaktorin der Gewerkschaftszeitung Work. Sie arbeitete zusammen mit Meinberg bei der Wochenzeitung WOZ. Wie hat sie Niklaus Meinberg erlebt?
Ich habe Meinberg in der Wochenzeitung kennengelernt, der WOZ. Ich habe ihn natürlich dort in seiner vollen Fülle erlebt. Er war ja ein Schrank von einem Mann, wilder Frisur, hitzig, heiter, inspirierend, aber er war natürlich auch eine Diva, Megaloman, eine Mimose, schnell beleidigt, aber auch beleidigend. Seine Manuskripte sind legendär, sie waren immer ohne Zeilenabstand, mit handschriftlichen Ergänzungen bis an den Rand. Und da kann ich nur sagen, wehe denen, die er sich zu seinen Feinden machte. Ich habe das als ganz junge Redaktorin persönlich erlebt und kann dazu eigentlich nur sagen, im Nachhinein, Meinberg war ein großer Macho vor dem Herrn. Er hat den Journalismus in der Schweiz praktisch neu erfunden und damit eine Generation von Journalistinnen und Journalisten beeinflusst, auch mich. Er hat sich futiert um die sogenannte Objektivität im bürgerlichen Journalismus. Er war mit Haut und Haaren dabei, seine Texte strotzen ja nur so vor Leben, vor Helvetismen, vor Saft. Er war ein saftiger Sprachakrobat eigentlich und er war unheimlich frech, aber auch unheimlich witzig. Meinberg war ein knallharter Rechercheur, sein Credo war «C'est la réalité qui surpasse la fiction». Und vielleicht als Historiker würde ich sagen, war er einer der ersten in der Schweiz, der die Geschichte von unten schrieb. Ich denke, Meinberg hat lange vor der Berger-Kommission hat er die Rolle der Schweiz, also die trübe Rolle, muss man sagen, der Schweiz im Zweiten Weltkrieg entlarvt.
Sagt Meinbergs ehemalige WOZ-Kollegin und heutige Redaktionsleiterin der Gewerkschaftszeitung Work, Marie-Josée Kuhn. Niklaus Meinberg habe den Journalismus neu erfunden, sagt sie. Doch wie ist das, wenn man heute, 20 Jahre nach seinem Tod, Meinbergs Texte liest, ohne ihn gekannt zu haben? Die Schriftstellerin Ruth Schweikert war bei Meinbergs Tod knapp 30 Jahre alt, eine junge Erwachsene. Sie hat seine Texte mit frischem Blick betrachtet.
Ich habe ihn leider nicht gekannt und auch nicht getroffen. Ich habe ihn aber gelesen und habe ihn jetzt wieder gelesen und bin einfach nach wie vor begeistert. Und zwar über die sehr persönliche Art, wie er sich einbringt in seine Texte. Er stellt auch sozusagen aus, immer er verhandelt, von welchem Standpunkt aus er schreibt und dann geht er in die Vollen. Diese Sprachkraft, die er dabei entwickelt, ist immer noch beachtlich und sticht wirklich heraus. Das ist vital wie eh und je, ganz egal, ob das vor 30 oder 40 Jahren geschrieben wurde. Ich finde, die Texte sind gut gealtert. Das heißt ja nicht, dass man ihnen das Alter nicht anmerkt. Klar konnte er nicht in die Zukunft blicken, aber er erzählt etwas und diese Zeit wird lebendig, entsteht vor den Augen und vor den Gedanken des Lesers. Da ist auch diese Unterscheidung letztlich irrelevant, Literatur oder Journalismus. Er hat ein eigenes Genre eigentlich da geschaffen. Das Meinberg-Genre oder das Meinbergsche Sprachuniversum.
Meint Ruth Schweikert.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon ist Eva Pfirter. Die Schweiz schickt erstmals einen Dokumentarfilm ins Oscar-Rennen. Eine Jury erkor More Than Honey von Markus Imhoff zum Schweizer Anwärter in der Kategorie Bester ausländischer Film. Das Gremium würdigt mit seiner Wahl sowohl die lange Tradition des Dokumentarfilms in der Schweiz als auch die hohe Anerkennung von More Than Honey, heißt es in einem Schreiben des Bundesamtes für Kultur. Der Film über das weltweite Bienensterben erhielt bereits zahlreiche Preise, darunter die Goldene Lola für den besten deutschsprachigen Dokumentarfilm. Die Royal Academy in London eröffnet morgen Samstag die bisher größte Ausstellung australischer Kunst außerhalb des fünften Kontinents. In Zusammenarbeit mit der Australischen Nationalgalerie wurden 200 Werke von 146 Künstlern zusammengetragen. Die Spannweite reicht von Malerei auf Eukalyptusbaumrinde bis zur modernen Videoinstallation. Mit der Londoner Ausstellung solle die australische Kunst endlich den Stellenwert erhalten, den sie verdient, sagte der Leiter der Royal Academy. Die Ausstellung dauert bis zum 8. Dezember.
Von allen noch lebenden Physikern der Welt ist er wohl der berühmteste, Stephen Hawking. Der britische Forscher hat Millionen von Büchern verkauft. Er ist ein echter Popstar der Wissenschaft, auch wegen seiner Muskelerkrankung. Die fesselt ihn schon seit vielen Jahren an den Rollstuhl und macht, dass er nur noch via Computer sprechen kann.
At the age of 21, I was told I had an incurable disabling disease that would kill me in 2 or 3 years. The doctors were wrong about that.
Mit 21 sagte man ihm, er werde bald sterben. Aber die Ärzte irrten sich. Und jetzt, 50 Jahre später, hat Stephen Hawking seine Autobiografie geschrieben. Meine kurze Geschichte, heißt es. Und Hannah Wick von der Wissenschaftsredaktion, Sie haben diese kurze Geschichte gelesen. Was erzählt uns Stephen Hawking da?
Er erzählt ganz einfach sein Leben, geradlinig und völlig ohne Schnörkel. Das fängt an bei seiner glücklichen Kindheit in England, geht dann weiter zum Studium in Oxford und der Diagnose seiner schweren Krankheit und endet mit der Karriere in der Forschung. Stephen Hawking streut dabei immer wieder kurze Anekdoten ein, aber eigentlich ist das Buch sehr nüchtern geschrieben. Es ist nur 160 Seiten lang, der Titel passt also, es ist wirklich eine kurze Geschichte.
Ja, und der Titel erinnert ja stark an seinen Bestseller »Eine kurze Geschichte«, Zeit. Dieses Buch hat Stephen Hawking in den 90er Jahren so richtig erfolgreich gemacht.
Ja, und in seiner neuen Autobiografie beschreibt Hawking auch, wie es zu diesem Bestseller kam. Er brauchte damals offenbar Geld für die Ausbildung seiner Tochter. Vor allem aber wollte er der Welt etwas von seinem Fachgebiet erzählen, von der Kosmologie, der Lehre vom Universum. Und er hatte eine Mission. Dafür suchte er gezielt einen Agenten und einen guten Verlag. Stephen Hawking wollte, so schreibt er, dass sein Buch an Flughäfen verkauft werden würde.
Er suchte also den Erfolg und er bekam ihn auch. Die kurze Geschichte der Zeit wurde millionenmal verkauft, obwohl der Inhalt ja ziemlich kompliziert ist.
Ja, das stimmt. In Hawkings Forschung geht es zum Beispiel um schwarze Löcher. Das sind Stellen im Universum, die so dicht und schwer sind, dass sie alle Materie in der Nähe einsaugen. Und nicht einmal Licht kann ihnen entkommen. Darum heißen sie eben schwarze Löcher. Diese Gebilde sind mathematisch sehr schwer zu fassen. Aber Stephen Hawking hat das geschafft. Dank ihm wissen wir heute wirklich mehr über schwarze Löcher als früher. Darüber schreibt er auch in seiner neuen Autobiografie. Nicht ohne Stolz natürlich. Trotzdem ist er jetzt nicht der brillanteste Physiker seiner Generation. Er ist kein zweiter Einstein.
Aber warum ist er denn so enorm berühmt? Wegen seiner Behinderung?
Ja, so Stephen Hawking selber sieht das jedenfalls so. Er schreibt in seiner Biografie, ich verkörpere ein Klischee, das Klischee des behinderten Genies. Er ist quasi reiner Geist in einem nutzlosen Körper. Und daraus hat Stephen Hawking das Beste gemacht. Es ist schon bewundernswert, wie erfolgreich er ist. Das schafft er natürlich nicht allein. Das System Hawking ist eigentlich eine Maschinerie mit vielen Helfern und viel Technik. Zum Beispiel braucht er eben seinen Sprachcomputer mit dieser charakteristischen Blechstimme, die wir vorher gehört haben. Diesen Computer steuert er fast schon mit reiner Willenskraft. Er kann nur noch wenige Muskeln im Gesicht bewegen. Und so gesehen ist es natürlich ein großer Triumph, dass er sich dieses neue Buch jetzt noch abgerungen hat.
Hannah Wick von der Wissenschaftsredaktion. Die Autobiografie von Stephen Hawking ist soeben im Rowohlt Verlag erschienen. Sie trägt den Titel «Meine kurze Geschichte». Oper mal ganz anders. Nicht im großen Opernhaus, aber auch nicht Open Air in einer Arena, sondern im Hallenbad und dort zum Teil sogar unter Wasser. Das ist an diesem Wochenende in Winterthur zu erleben, eine Unterwasseroper von Susanne Stelzenbach und Claudia Herr. Was hat es damit auf sich? Eine Vorschau von Thomas Mayer.
Ein geheimnisvoller Klang von Wind und Wasser dringt durch den Raum und darin wie von Ferne ein Gesang. Auch wer den Gesang der Wale noch nie gehört hat, kann sich vorstellen, dass er vielleicht so klingen könnte. Seit jeher fasziniert der Walgesang die Menschen und überhaupt die Frage, was denn unter Wasser für Klänge möglich wären. Das Wasser hat immer schon zum Singen animiert, so auch die Berliner Sängerin Claudia Herr. Als sie die Aura und Akustik eines alten Berliner Jugendstilbads erlebte, kam Claudia Herr auf die Idee, hier müsste sich doch eigentlich singen, ja sogar eine Oper realisieren lassen. Zunächst entwickelte sie dafür eine eigene Gesangstechnik, dann mit der Komponistin Susanne Stelzenbach ein Konzept und eine Musik. Dafür arbeiteten die beiden mit der Palaoa-Horchstation zusammen. Dieses Forschungsinstitut sucht in der Antarktis nach den Klängen unter dem Eis. Denn man nimmt an, dass auch Robben akustische Signale aussenden. Aus all diesen Erfahrungen entstand eine Opernhandlung, die sich in einem Hallenbad darstellen lässt, über und unter der Wasseroberfläche. Sie erzählt von zwei Frauen auf der Suche nach dem ewigen Leben. Sie erzählt auch von den Robben im Packeis, die um ihr Überleben kämpfen. Es geht hier also ums Leben, um Zeit und Ewigkeit. Deshalb heißt das Stück »Das Alter der Welt«. Und tatsächlich machen auch wir als Zuhörer am Wasser eine neue Zeiterfahrung. Alles wird langsamer, die Bewegungen im Raum, aber auch die Töne erscheinen wie in einer Zeitlupe, magisch verwandelt. Nun wird man sich fragen, über den Wassern zu singen, wie ein Goethe-Gedicht heißt, das mag ja noch angehen, aber unter dem Wasser, wie soll das funktionieren? Claudia Herr verwendet dafür, wie ein Taucher, ein Atemgerät, das sie mit Luft versorgt. So kann sie singen und ihre Töne werden über ein Unterwassermikrofon, ein sogenanntes Hydrophon, an die Oberfläche und dort auf Lautsprecher übertragen. Außerdem wurden eigens Instrumente zum Unterwassermusizieren entwickelt. Zum Beispiel ein Schlagzeug, das auf dem Bassinboden gespielt wird und dessen Klänge ebenfalls via Kontaktmikrofon übertragen werden. Das alles verspricht ein völlig neues Musikerlebnis. Versprochen sei auch, das Publikum wird dabei nicht nass.
Eine Unterwasseroper, das gibt's nicht alle Tage. Die Berliner Produktion Das Alter der Welt ist diesen Samstag und Sonntag in Winterthur im Hallenbad Kieselweit an der Pflanzschulstraße zu erleben. Mit von der Partie sind die Singfrauen Winterthur. Die NZZ kritisiert heute unser aller Bequemlichkeit. Ja, wie denn, Eva Pfirter?
Ja, es sei eben genau diese Bequemlichkeit, die den Menschen zum gläsernen Menschen mache, schreibt der NZZ-Gastautor heute, der Medientheorie an der Universität Basel lehrt. Dass der Mensch immer mehr Aufgaben an intelligente Alltagsgeräte delegiert, wirke sich verheerend aus. Das fange beim Auto an, das Staumeldungen konsultiere und eigenständig die Route abändere. Und es ende beim Computer, der eben längst nicht mehr nur einfach nur für uns rechne. So habe das Internet unseren Hang zum Delegieren verstärkt und uns damit der Macht der Algorithmen ausgeliefert. Diese Entwicklung gibt dem vor über 30 Jahren verstorbenen Philosophen und Medienwissenschaftler Marshall McLuhan recht. Er bezeichnete einst die Medien als «Extensions of Man», also als eine Art Organverlängerung. Genau das treffe heute zu, wenn das Internet für uns das Beobachten und Auswerten unserer Umwelt übernehme. Die Schattenseite dieser Organverlängerung war für McLuhan klar, die Amputation. Genauso wie vom Autofahren unsere Beinmuskulatur nicht kräftiger wird, verbessert das Internet unsere Denkleistung nicht. Im Gegenteil, das Internet verlängere den Schatten des Menschen. Es arbeitet umso besser, je mehr es über uns weiß. Es ist eine spannende und vielschichtige Analyse zum gläsernen Menschen. Heute zu lesen im Feuilleton der NZZ.
Und die Süddeutsche Zeitung befasst sich heute gewissermaßen mit neuen Verpackungen.
Ja, wir kennen das alle. Plötzlich finden wir unsere Lieblingsschokolade nicht mehr, weil sie komplett neu verpackt wurde. Die neue Verpackung soll eigentlich den Konsumenten zum Kauf stimulieren, aber häufig nervt es nur, da der Inhalt ja derselbe bleibt. Genauso verhalte es sich mit Silvio Berlusconi-Partei Popolo della Libertà. Der immer erfolgloseren Partei soll der neue, alte Name zu frischem Glanz verhelfen. Das kündigte Berlusconi per Videobotschaft an. Neu heißt sein Popolo della Libertà also wieder Forza Italia, Back to the Roots. Es ist ein bissiger Kommentar zu Berlusconi und zur Zukunft Italiens. Ein Kommentar, der aber nicht einfach den ehemaligen Ministerpräsidenten für die ganze Misere verantwortlich macht, sondern einen sehr kritischen Blick auf die sich um sich selbst drehende italienische Elite wirft. Eine Elite, die viel zu lange zugeschaut habe. Wirtschaft und Kirche hätten Berlusconi viel zu lange gestützt und die politische Linke befähigte sich selber, anstatt ihn, Berlusconi, zu besiegen. Auch die italienische Justiz sei mitschuldig am schlechten Zustand des Landes. Dadurch, dass sich Richter und Staatsanwälte in die Politik einmischten, erleichterten sie es Berlusconi, sie alle als «rote Roben» zu diffamieren. Es ist eine klare und geistreiche Analyse der gegenwärtigen Situation Italiens. Heute zu lesen in der Süddeutschen Zeitung.
Im Zentrum der Macht, im nächsten Umkreis der deutschen Bundeskanzlerin, spielt der Krimi «Kalte Macht», verfasst hat ihn Jan Faber. Noch nie gehört? Kein Wunder, Jan Faber ist das Pseudonym eines Autors, der die Berliner Politik und auch das Kanzleramt aus der Nähe kennt, weil er seit über 20 Jahren als Berater in der Politik tätig ist, den Betrieb also von innen kennt und deshalb seinen Namen nicht preisgeben kann. Angeblich wissen nicht einmal die Verlagsmitarbeiter, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt. Wer immer Jan Faber sein mag, Nervenkitzel zu erzeugen, das versteht er allemal, findet Barbara Peter.
Dass da irgendetwas nicht stimmen kann, ahnt die frischgebackene Staatssekretärin Natascha Oesterberg schnell. Die junge Juristin ist zwar tüchtig, aber dieser unvermittelte Karrieresprung vom Parlament ins Kanzleramt ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Aber der Reihe nach. Natürlich lässt sich eine engagierte Jungpolitikerin die Chance nicht entgehen, eine Spezialaufgabe im unmittelbaren Umfeld der Kanzlerin zu übernehmen. Die Kanzlerin höchstpersönlich habe ausdrücklich nach ihr verlangt, richtet man ihr aus. Und schon sitzt Natascha ihr gegenüber. Als erstes bringt die frisch gebackene Staatssekretärin ihre Zweifel zum Ausdruck, ob sie tatsächlich die richtige Frau für diesen Job sei. Aber die Kanzlerin lässt sich natürlich nicht beirren.
Ein dünnes Lächeln umspielte die Mundwinkel der Kanzlerin. Es schadet nicht, wenn man sie unterschätzt, meine Liebe. Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Strukturvorschläge. Mir geht es in Wirklichkeit um etwas anderes. Das Lächeln war verschwunden. Plötzlich wirkte die mächtigste Frau der westlichen Welt müde, erschöpft. Sie senkte den Blick und die Stimme. Was mir fehlt, ist eine Vertraute.
Doch bevor Natascha Oesterbeck mit ihrer Arbeit beginnen kann, gibt es eine umfassende Lektion in Sachen Sicherheit. Dazu gehört auch, dass bei ihrer Privatwohnung vom Sicherheitsdienst des Kanzleramts nicht nur das Schloss ausgetauscht wird, sondern auch gleich die ganze Tür. Dass bei dieser Gelegenheit Nataschas Wohnung auch komplett verwanzt wird, merkt sie erst viel zu spät. So schnell kann sie gar nicht schauen, gerät sie immer tiefer in ein rätselhaftes Machtgefüge. Sie findet tatsächlich unheimliche Seilschaften und zahlt einen hohen Preis dafür. Ihre Ehe gerät in Gefahr und kaum hat sie sich mit ihrem Vater, einem alten Politfuchs, beraten, stirbt dieser nach einem rätselhaften Unfall. «Kalte Macht» von Jan Faber ist also zuerst einmal ein spannungsgeladener, vertrackter Krimi, geschrieben in einer kühlen und prätentiösen Sprache. Detailliert schildert er die Abläufe im Kanzleramt. Das Buch bietet also auch einen einzigartigen Einblick in eine ansonsten hermetisch abgeschlossene Welt. Da werden in endlosen Sitzungen nach neuen Formeln für alte Beschlüsse gerungen und Machtkämpfe ohne Rücksicht auf Verluste ausgetragen. Zwischen den vielen Meetings wird fast nie gegessen und kaum geschlafen, dafür umso mehr Pillen eingeworfen. Schön ist das nicht, aber die perfekte Kulisse für einen unheimlich realistischen Krimi, der umso mehr fesselt, weil die Geschichte zwar absurd anmutet, aber eben doch irgendwie denkbar ist.
Kalte Macht von Jan Faber ist beim Verlag Page & Turner erschienen. Und übrigens, eine Nachfrage beim SRF Berlin-Korrespondenten hat ergeben, dass man in Berlin tatsächlich nicht weiß, wer hinter diesem Jan Faber steckt.
100 Sekunden Wissen.
Er war Schweizer und ist heute noch berühmt. Aber nicht in der Schweiz, sondern in Vietnam. Alexandre Yersin, er entdeckte den Pesterreger und führte ein abenteuerliches Leben im damaligen Indochina. Geboren wurde er im wattländischen Ubon am 22. September 1863, also übermorgen Sonntag vor 150 Jahren. Ein Leben in 100 Sekunden von Odette Frey.
Alexandre Yersin gehört zu jenen Menschen, die man gern gekannt hätte. Ich zumindest. Aufgewachsen in der Romandie zog Yersin in die weite Welt. Als Student zuerst nach Paris, ans renommierte Forschungsinstitut Pasteur, wo er in medizinischer Mikrobiologie ausgebildet wurde. Da er als Arzt in Frankreich arbeiten wollte, musste Yersin, so war das damals üblich, die französische Staatsbürgerschaft erlangen. Doch das Leben als niedergelassener Arzt in Paris reizte ihn dann doch nicht und so wurde er Schiffsarzt in der französischen Kolonie Indochina. Vom Schiff verschlug es ihn bald aufs Festland, wo er entbehrungsreiche Expeditionen im heutigen Vietnam leitete, quer durch den Dschungel. Berühmt gemacht hat ihn aber das Jahr 1894. Damals wütete an der Südküste Chinas die Pest. Als die Krankheit auf Hongkong übergriff, schickten die französischen Kolonialbehörden Yersin auf sein dringendes Bitten hin in diese Stadt. Ein anderer Wissenschaftler und Konkurrent war schon da und legte Yersin allerlei Steine in den Weg. So durfte Yersin nur Blutproben, aber keine Pestleichen untersuchen. Auf Umwegen beschaffte sich Yersin aber heimlich die Pestleichen und in den toten Körpern fand er als erster, wonach die Wissenschaft damals suchte. Das Pestbakterium Yersinia pestis. Der Erreger wurde später nach ihm benannt. Somit kennen zumindest einige Experten heute noch seinen Namen. Anders als bei uns gilt Yersin in seiner Wahlheimat Vietnam als großer Held. Denn ganz nebenbei revolutionierte der gebürtige Schweizer dort die Landwirtschaft, führte etwa den Kautschukbaum ein und gründete die erste medizinische Fakultät des Landes. Ein Tausendsasser, dem auch hierzulande etwas mehr posthumer Ruhm zu gönnen wäre.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.